ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
9. Juli 2014. Michael Schwenke und seine Mutter Christine Schwenke werden zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Wegen Mordes und Anstiftung zum Mord. Wir hören die Verurteilten selbst, die sich bis heute dagegen wehren.
Die Urteilsverkündung war für alle ein Riesenschock. Lebenslang, das ist unvorstellbar.
Es war wie ein Hammerschlag. Bin bis zum letzten Tag davon eigentlich ausgegangen, dass ich freigesprochen werde.
Michael Schwenke ist der Ex-Freund von Maike Thiel. Er wird für ihr Verschwinden verantwortlich gemacht, 1997 in Brandenburg. Maike ist damals schwanger, im 8. Monat. Sind in diesem Fall zwei Menschen zu Unrecht verurteilt worden? Für die Ermittler besonders schwierig, dieser Fall ist ein Mord ohne Leiche. Die Entscheidung fällt in einem Indizienprozess. Wir hören Ermittler, eine Hinterbliebene und den Richter.
Also, dass man da auf die Idee kam, dass nur ein Freispruch rauskommen könne, ist mir eigentlich schleierhaft. Denn die Beweislage war so erdrückend, wirklich.
Er ist schuldig, so schuldig, wie man nur sein kann.
Das Besondere an diesem Fall ist diese ständige Ungewissheit gewesen, das ständige Auf und Ab. Was ist mit Maike passiert? Wer ist hier der Täter gewesen? Aber auch nichts wirklich jetzt als Ermittler in der Hand zu haben. Wir hatten keinen Tatort, keine Leiche.
Diese Lücke kann keiner von uns schließen, wenn wir nicht wissen, wo sie ist. Und diese Lücke, diese kleine Lücke in diesem großen Kreis, die hat so viel Macht, dass man so traurig darüber ist und einem immer wieder die Tränen kommen.
Ich bin Felix Gebhardt und hier geht es um echte Verbrechen, die uns bis heute nicht loslassen. ARD Crime Time, so heißt dieser Podcast. Uns gibt es auch in der ARD Mediathek. Exklusive Einblicke gibt es dort zu diesem Fall. Ein dreiteiliger Film, der heißt Mörderisches Duo. Eine Schwangere verschwindet spurlos. Und den empfehlen wir Ihnen auch in unseren Shownotes. Die Autoren sind Raffaela Golling und Stefan Rebelein. Beide zu Gast dieses Mal in ARD Crime Time. Hallo ihr beide.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Hallo, schön hier sein zu dürfen.
Ja, herzlich willkommen. Wir fangen gleich an, diesen Fall von Anfang an zu erzählen. Aber bevor wir das tun, der Fall Maike Thiel ist 2015 vom Bundesgerichtshof entschieden worden, also in letzter Instanz. Was bringt denn jetzt die neue Bewegung in diesem Fall?
Also die beiden Verurteilten, Christine und Michael Schwenke, kämpfen seit ihrer Verurteilung für eine Wiederaufnahme ihres Falles. Dafür bedarf es aber eines neuen Beweises. Ein Beweis, der damals, als der Prozess stattfand, noch nicht vorhanden war. Und ihre aktuellen Anwälte gehen davon aus, dass sie einen solchen neuen Beweis aufgetan haben. Und auf dieser Basis haben sie jetzt den Antrag für eine Wiederaufnahme eingereicht. Das ist natürlich für alle Beteiligten sehr besonders. Für die Verurteilten könnte es der Schlüssel und der Weg in die Freiheit sein. Und für die Familie von Maike Thiel ist es erstmal tatsächlich ein Schock, weil die glaubten und hofften natürlich, dass mit dem Gerichtsurteil 2014 dieser Fall zumindest juristisch ein Ende gefunden hatte.
Wir erklären in diesem Podcast später noch, wie aufwendig es ist, einen Prozess, der eigentlich rechtskräftig abgeschlossen ist, wieder neu aufzurollen. Ihr habt mit vielen Beteiligten, auch Beobachtern in diesem Fall gesprochen, auch eine große Menge Aktenmaterial gelesen. Raffaela, welchen Einblick hast du da bekommen?
Also wir haben tatsächlich Einblick in die Polizeiakte zu dem Fall bekommen. Ich habe das dann irgendwann mal grob überschlagen. Das waren so um die 12.000 Seiten Ermittlungsakten. Da sind natürlich mal spannende, mal weniger spannende Sachen dabei. Es war wirklich sehr, sehr komplex, da wir auch niemanden hatten, irgendwie einen Polizist oder so, der uns da so ein bisschen durchführt und ein paar Dinge erklärt. Also da ist man dann selber wirklich ganz nah dran an der Polizeiarbeit und ist mit denen so richtig mitgegangen. Auch mal mit Spuren, die da nirgendwo hingeführt haben.
Hinzu kam natürlich noch, dass wir Einblick in mehrere Gutachten und auch in das Urteil hatten. Und es war total spannend zu sehen, wie unterschiedlich Meinungen und Auffassungen sein können. Also wie verhärtet hier die Fronten sind, je nachdem, auf welcher Seite der Geschichte man steht.
Wie habt ihr euch aufgeteilt in der Recherche? Also diese vielen Informationen, wie habt ihr das alles eingeordnet?
Naja, die größte Herausforderung für uns war, überhaupt die Protagonisten für dieses Projekt zu begeistern. Also das hat teilweise über anderthalb Jahre gebraucht, hier die Menschen, die für uns notwendig waren, um diese Geschichte auch wirklich in einer vernünftigen Balance, also beide Seiten zu Wort kommen zu lassen. vor die Kamera zu bekommen. Also die ARD hat uns letztendlich erst den Auftrag erteilt, als wir endlich die Zusage hatten, dass der damalige Staatsanwalt uns ein Interview geben würde, weil diese Seite war bis dahin noch einfach unterbesetzt.
Also euch war es auch wichtig, alle Seiten zu Wort kommen zu lassen und auch zu sehen in euren Filmen.
Total. Also die Zusage von Christine Schwenke, von der verurteilten Mutter, hatten wir recht schnell. Aber natürlich braucht man da noch eine Gegenseite. Und das reicht dann auch nicht, wenn man da ein bisschen über ein paar schöne Waldbilder drüber textet. Sondern es ist einfach ganz wichtig, dass diejenigen, die damals hautnah dabei waren, uns von dieser Zeit erzählen können. Denn wir waren ja nicht dabei. Die Familie von Mike Thiel hatten wir auch angefragt. Ich verstehe total, dass die sich nicht selber äußern wollten. Aber tatsächlich hat uns dann doch noch die Anwältin von Mike Thiels Bruder ein Interview gegeben. Also da sind wir auch wirklich sehr, sehr dankbar, auch dass der Staatsanwalt mit uns gesprochen hat. Das war nämlich sehr, sehr heikel, da ja dieses Wiederaufnahmeverfahren gerade ansteht. Der Fall ist noch nicht aufgenommen, darüber entscheidet gerade das Gericht. Aber natürlich sind da im Vorfeld, da werden Stellungnahmen im Vorfeld eingeholt und solche Sachen. Für die, die damit betraut sind, ist das eigentlich schon ein laufendes Verfahren. Da ist es wirklich auch sehr heikel für alle Beteiligten, sich zu äußern. Trotzdem haben die sich vor unsere Kamera gestellt. Da sind wir wirklich sehr, sehr dankbar. Es ist auch das erste Mal bei Crime Time, dass eine Schöffin spricht in diesem Film, Barbara Apostel. Das fand ich total interessant zu sehen, wie jemand, der kein Jurist ist, so einen Fall nochmal miterlebt hat. Was auch besonders ist, der Richter Gerd Wegner, der hat sich auch, nachdem dieser Fall ja eigentlich irgendwie abgeschlossen ist, auch nochmal geäußert, wie er zu diesem Urteil gekommen ist und auch nochmal so ein bisschen eingeschätzt, wie das jetzt mit dieser Wiederaufnahme ist. Das ist auch sehr ungewöhnlich, dass die Beteiligten da wirklich noch darüber sprechen, da es dann natürlich auch immer auch heikel ist.
Diese und weitere Stimmen hören wir hier im Podcast ARD Crime Time und vor allem in euren drei Filmen kann man diese Protagonisten auch sehen. Mörderisches Duo, eine Schwangere verschwindet spurlos. Raffaela Golling und Stefan Rebelein sind zu Gast hier. Das ist jede Menge Material, was ihr da recherchiert habt. Wie habt ihr das alles eingeordnet?
Es hat sich tatsächlich so ergeben, dass Raffaela mehr zuständig war für die Aspekte rund um Staatsanwaltschaft, Ermittlungen, Richter und Familie Thiel, während ich mich um Christine und Michael Schwenke, also die beiden Verurteilten, deren Anwälte und die Gutachter gekümmert habe.
Das war auch nochmal eine besondere Herausforderung, da natürlich mit jedem, mit dem man spricht, das klingt ja im Kopf so ein bisschen nach. Und da war dann wirklich auch die Herausforderung, im Schnitt nochmal zurückzutreten von dem allen, was man gehört hat und sich das Gesamtbild anzugucken und wirklich ja alle Beteiligten zu Wort kommen zu lassen und das auch zu gewichten.
Was ist mit Maike Thiel passiert? Sie ist 17 Jahre alt, hochschwanger, als sie verschwindet. Die letzte Spur ist eine Untersuchung in einem Krankenhaus. Alle Suchaktionen der Polizei verlaufen erfolglos. Wir sind jetzt in Brandenburg. Raffaela, wo ist Maike Thiel da genau aufgewachsen?
Maike Thiel ist in Henningsdorf aufgewachsen. Irgendwann ist die Familie dann nach Legebruch gezogen. Ein kleiner Ort, alles nicht weit voneinander entfernt, so rund um Berlin. Für diejenigen, die vielleicht da schon mal unterwegs waren, Legebruch ist da, wo sich die A10 und die A111 treffen, am Autobahnkreuz Oranienburg. Ich würde sagen, das ist so eine ganz normale Kleinstadtjugend. Maike ist 1997 17 Jahre alt, gerade dabei, ihren Schulabschluss von der 10. Klasse zu machen. Und wir haben dann auch die Mutter ihrer damaligen besten Freundin getroffen. Die hat uns von ihr erzählt. Sie war ein junger, aufgeschlossener und fröhlicher Mensch.
Und Maike Thiel lernt 1996 Michael Schwenke kennen. Das ist der Mann, den wir gerade schon gehört haben. Er ist verurteilt worden wegen Mordes. Und er ist damals 17 Jahre alt, Maike ein Jahr jünger. Und wie das alles angefangen hat, davon erzählt er uns selbst.
Maike und ich haben uns kennengelernt über meinen besten Freund. Wir hatten erst eine Affäre und sind dann zusammengekommen und waren circa 4 Monate zusammen. Bis kurz vor Weihnachten 96. Und im jungen Alter ändern sich die Interessen. Und das war auch so der Grund, warum ich mich von ihr getrennt habe. Ich war noch ein sehr junger Mensch, war naiv, unselbstständig, hatte Wünsche, die mit Party, Spaß und Wohnung zu tun hatten. ein Jugendlicher halt noch.
Michael Schwenke, er ist in diesem Fall schuldig gesprochen worden und ist auch noch nicht aus seiner Haft entlassen worden 2024. Stefan, wo habt ihr ihn getroffen und wie ist der Kontakt zustande gekommen?
Also der Kontakt zu Michael Schwenke kam über seinen Anwalt Lawrence Desnitzer aus Berlin zustande, der ihn jetzt seit 2020 vertritt. Seitdem bemüht sich Lawrence Desnitzer um einen Wiederaufnahmeantrag. Und es hat sehr viel Überzeugungsarbeit gebraucht, dass Michael Schwenke uns ein Interview gibt, denn er hat bislang noch nie mit den Medien gesprochen. Er hat das immer bislang verweigert. Und unser Argument war, wenn wir hier schon 3 Folgen über diesen Fall machen, wo es darum gehen soll, dass die Verurteilten so Stein und Bein behaupten, sie sind unschuldig, dann wäre es natürlich toll, nicht über sie zu sprechen, sondern wenn sie auch mit uns sprechen. Und dann hat sich Michael Schwenke tatsächlich bereit erklärt. Und wir haben das Interview in der Kanzlei seines Anwalts geführt.
Also nicht in der JVA, wo er noch einsitzt, sondern er durfte für dieses Interview raus oder darf er auch generell raus?
Er ist seit geraumer Zeit Freigänger dergestalt, dass er, glaube ich, 2-mal im Monat für wenige Stunden in Begleitung die JVA verlassen darf.
Wenn du dich an das Interview erinnerst, du hast ihn in der Kanzlei getroffen. Was war das für eine Atmosphäre?
Das war eine durchaus recht angespannte Atmosphäre, weil man schon gespürt hat, dass dies für Michael Schwenke eine ganz besondere Situation ist, weil er ist eher ein schüchterner, zurückgenommener Mensch, also kein Lautsprecher, kein Alpha-Tier, der irgendwie reinkommt und sich selbst gerne reden hört. Er wusste, dass es hier schon für ihn auch um was geht und es ist natürlich klar, dass er eine Agenda hat, also dass in dem Moment, wo er unsere Fragen beantwortet, die natürlich immer aus der Sicht desjenigen beantwortet, der des Mordes verurteilt im Gefängnis sitzt und jetzt die Hoffnung hat, über ein mögliches Wiederaufnahmeverfahren in die Freiheit zu kommen. Und das war schon eine spannende Situation. Also solche Interviews führt man auch nicht jeden Tag.
Er beschreibt, dass er diese Liebesbeziehung Ende 1996 beendet habe. Hat das etwas mit der Schwangerschaft zu tun gehabt oder wie hat er darauf reagiert?
Von der Schwangerschaft hat ihm Maike Thiel erst erzählt, nachdem die Beziehung schon beendet war. Und offensichtlich war seine Reaktion schon so, dass er erstmal geschockt war und damit nichts zu tun haben wollte. Und nicht nur damals, sondern tatsächlich bis heute auch bestreitet, dass er zwingendermaßen der Vater ist. Und es gab dann auch die eigentliche Verabredung, dann erstmal abzuwarten, bis das Kind zur Welt kommt. Und dann hätte er einen Vaterschaftstest machen wollen, aber dazu ist es ja nicht mehr gekommen.
Wir hören jetzt mal gemeinsam auch die Mutter, Christine Schwenke. Auch sie ist verurteilt, allerdings wegen Anstiftung zum Mord. Sie ist inhaftiert in der Justizvollzugsanstalt Berlin-Pankow. Und sie beschreibt zunächst ihre Sicht der Dinge. Wir hören jetzt aber auch, weil das ist wichtig zur Einordnung, den Staatsanwalt, der die Anklage erhoben hat, Philipp Schumacher. Er hat den Fall ab 2011 übernommen. Christine Schwenke erinnert sich an die Zeit vor Maike Thiels Verschwinden.
Im Februar 1997 erhielt ich dann einen Anruf von der Mutter der Maike und sie berichtete, dass Maike schwanger sei. Natürlich war die Freude jetzt nicht sehr groß, denn beide waren noch sehr jung.
Und dann kam es eben dazu, dass die Christine S., die Mutter von Michael S., sich auf Einladung von Familie Thiel mit Maike Thiel getroffen hat. Man ist dort bei Thiels gewesen. Und es war zu einer Zeit, zu Beginn der Schwangerschaft, als auch noch die Eltern von Maike Thiel eine Abtreibung befürwortet haben. Nur Maike Thiel wollte das Kind bekommen.
Wir saßen am Küchentisch, die Eltern und die Oma von der Maike und dann mein Sohn und ich. Und als das Gespräch dann anfing, war der Vater eigentlich sehr offen und sagte, ja, ich biete dir eine Reise oder ich biete dir schöne Anziehsachen oder sogar Geld, wenn du einen Abbruch machst. Aber Maike reagierte nicht. Und dann wurde ich gebeten, sprechen Sie doch endlich mit Maike. Und wir haben darüber geredet. Ich selbst bin ja mit 19 Mutter geworden. Das heißt also, ich konnte ihr schon aufzeigen, wie schön das ist, Mutter zu werden. Aber auch, welche Entbehrungen das nachher in diesem Alter mit sich zieht.
Und Christine S. hat dann dort unter 4 Augen mit Maike Thiel gesprochen. Und es muss dramatische Szenen gegeben haben. Und Christine S. hat dann am Ende in ihrer dominanten, fast herrischen Art offenbar dort lautstark geäußert, dieses Kind werde sie nicht bekommen oder man werde sie ihr wegnehmen.
Und ich bat sie, überlege dir das alles und du selber entscheidest, niemand für dich.
Zur Einordnung nochmal, liebe Hörerinnen und Hörer, weil wir hier beide Seiten zu Wort kommen lassen. Das ist einerseits die Sicht der Verurteilten Christine Schwenke, die habt ihr in Berlin-Pankow in der JVA getroffen. Und andererseits haben wir auch die Einschätzung des Staatsanwalts gehört. Wie bewerten denn die Ermittler die Beziehung zwischen Maike und ihrem damaligen Freund sowie zwischen Maike und dessen Mutter?
Dazu gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen, denn die Beziehung selbst währte nur 4 Monate und man ist zwar danach noch in Kontakt gewesen und sogar mit Freunden gemeinsam noch über ein verlängertes Wochenende in einen Kurzurlaub gefahren, aber hatte ansonsten nicht mehr viel miteinander zu tun bis zu dem Moment, wo eben Maike Thiel Michael Schwenke damit konfrontiert hat, sie sei von ihm schwanger. Und da kommt es dann auch letztendlich zum Abbruch des Kontakts, weil er deutlich macht, dass er damit nichts zu tun haben will. Was die Beziehung von Christine Schwenke zu Maike Thiel anbelangt, ist uns auch wenig bekannt, denn sie war alleinerziehende Mutter, sie hat von morgens bis abends wohl gearbeitet und dass sie wohl in Kontakt mit Maike Thiel war, das ist offensichtlich, aber es gibt keinerlei Aussagen zu dieser Beziehung von ihrer Seite aus.
Und wie gehen die Eltern von Maike Thiel mit der Nachricht um, dass ihre Tochter schwanger ist?
Ja, das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, wenn die eigene Tochter mit 16 Jahren schwanger nach Hause kommt. Das ist natürlich erstmal ein riesengroßer Schock für die Familie. Die haben sich einfach Sorgen gemacht. Die Eltern haben dann für Maike einen Termin für einen Schwangerschaftsabbruch vereinbart. Sie sind dann auch mit Maike da in die Klinik gefahren und dort wartete Michael Schwenke auf Maike. Der hat den Termin irgendwie rausbekommen. Man könnte jetzt meinen, vielleicht wollte er sicher gehen, dass es auch zu diesem Schwangerschaftsabbruch kommt. Aber Maike hatte sich anders entschieden. Sie wollte dieses Kind bekommen und ist dann einfach aus diesem Krankenhaus rausgerannt. Sie hat da ihre Tasche stehen lassen und ist einfach geflüchtet zu ihrer besten Freundin Nicole. Die wohnt nicht weit davon. Nach diesem Vorfall nächstes Mal haben Maikes Eltern dann auch die Schwangerschaft akzeptiert und das ganze Klima im Elternhaus wurde auch wieder besser. Die haben sie auch wirklich unterstützt, haben ihr geholfen, das Kinderzimmer einzuräumen. Da wurde dann nochmal umgebaut zu Hause, sodass auch Platz ist für das Kind. Und haben auch gemeinsam dann die Zukunft geplant, also dass die Eltern sie unterstützen, wenn Maike dann ein Jahr später eine Ausbildung machen will zum Beispiel. Also da war auf jeden Fall der Rückhalt von der Familie da.
Du hast gerade die Freundin Nicole erwähnt. Wie eng ist das Verhältnis mit ihr gewesen?
Ja, Nicole und Maike kennen sich wirklich von Geburt an. Die beiden Familien haben schon mal übereinander gewohnt in einem Hochhaus in Henningsdorf, bevor die Thiels dann nach Legebruch gezogen sind. Aber Maike und Nicole waren auch zusammen im Kindergarten und in der Schule. Und Maike hat wirklich viel Zeit auch bei Nicole verbracht, da übernachtet und war deswegen auch ganz eng mit Nicoles Mama, mit Karin Baum. Die hat auch ihr viele gute Ratschläge gegeben, gerade in der Zeit, wo Maike schwanger war. Das war natürlich eine schwierige Situation. Katrin Baum haben wir auch getroffen.
Und sie erzählt uns selbst über diese Freundschaft, die besonders eng gewesen zu sein scheint.
Die jungen Mädels, die hatten Träume, irgendwann mal das zu machen oder da mal hinzufahren. Aber Maike war sich ihrer Verantwortung bewusst, dass sie hochschwanger ist, ein Baby bekommt und für sie ab spätestens Anfang August ein neues Leben anfängt. Irgendwann kam ein Punkt, wo dann Maike ganz traurig war und alleine war. Michael wollte auf einmal gar nichts mehr davon wissen. Wenn der Michael auch nicht die Vaterschaft bestätigt, dann ist es so. Aber ich sage, du brauchst keine Angst haben. Wenn du nichts falsch machst, alles richtig machst, dein Baby nicht vernachlässigst, sagt, dann nimmt dir das niemand weg. Ich sage, wir sind ja auch noch da.
Es ist der 3. Juli 1997. Maike Thiel hat bei ihrer besten Freundin Nicole geschlafen in Hennigsdorf, nicht weit weg von ihrem Zuhause. Maike hat einen Vorsorgetermin im dortigen Krankenhaus. Das sind nur wenige Gehminuten von der Wohnung ihrer Freundin bis dorthin.
Maike Thiel hat ohne ihren Ausweis, ohne ihr Portemonnaie die Wohnung ihrer besten Freundin verlassen. Nur mit dem Mutterpass ist sie aus dem Krankenhaus gegangen, in dem klaren Bewusstsein, ich komme gleich gleich wieder nach der Untersuchung und dann gehen wir zusammen shoppen.
Aber die damals 17-Jährige kommt nach ihrer Untersuchung nicht zurück. Sie verschwindet spurlos. Der Staatsanwalt Philipp Schumacher beschreibt hier die ersten, später auch die weiteren Ermittlungsschritte in ARD Crime Time. Er ist der Staatsanwalt seit 2011. Liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt auch exklusive Einblicke in die Verhörprotokolle. Die können Sie in den Filmen sehen. Mörderisches Duo, eine Schwangere verschwindet spurlos. Den Link finden Sie dazu in unseren Shownotes. Das ist der Beschreibungstext zu dieser Podcast-Folge. Ist der Ex-Freund Michael Schwenke bei diesem Vorsorgetermin im Krankenhaus in Hennigsdorf auch dabei gewesen?
Nein, er war bei diesem Termin nicht dabei. Michael Schwenke bestreitet auch, dass er von der Uhrzeit des Vorsorgetermins gewusst hat. Es war dann tatsächlich so, dass ab dem Nachmittag eben die Eltern und die Freunde sich Sorgen machten, weil Maike Thiel nicht zurückkam zu Nicole. Es wurde telefoniert, es wurde gesucht. Michael Schwenke wurde auch angerufen und hat behauptet, er hätte keine Ahnung, wo Maike Thiel sich aufhält, hat selbst dann noch den ein oder anderen Anruf getätigt und damit beginnt dann auch die große Suche nach Maike Thiel.
Genau, die Eltern waren dann auch bei der Polizei und es wird mit Flugblättern nach Maike gefahndet. Streifenwagen haben die Flugblätter dabei und da wurde dann auch die ganze Bevölkerung um Hinweise gebeten.
Der Staatsanwalt Philipp Schumacher blickt zurück auf das Verschwinden von Maike Thiel, bei der die Polizei ermittelt hat.
Also Michael S. ist natürlich sehr schnell in Verdacht geraten, neben anderen, muss man dazu sagen. Aber es war natürlich relativ schnell klar, dass Michael S. als einer der wenigen ein Motiv hat, Maike Thiel zu töten, nämlich die anstehenden Unterhaltspflichten. Und mindestens genauso wichtig ist ja der Umstand, dass Michael S. genau zu der Zeit, als Maike Thiel verschwunden ist, sich an dem Ort aufgehalten hat, wo Maike Thiel zuletzt gewesen ist, nämlich am Krankenhaus in Hennigsdorf.
Was vielleicht jetzt gerade hier auffällt in den O-Tönen, Philipp Schumacher, der Staatsanwalt, hat den Familiennamen von Michael Schwenke immer abgekürzt. Warum habt ihr euch dazu entschieden, hier im Podcast und auch in euren Filmen den vollen Namen zu nennen?
Das ist tatsächlich Ergebnis einer reiflichen Überlegung und großen Diskussion und letztendlich hat den Ausschlag gegeben, dass Christine Schwenke und Michael Schwenke im Interview selbst ihren vollen Namen nennen.
Und man sieht ihn auch direkt in den ersten Minuten eures ersten Teils in den Filmen, wie er das selbst sagt, seinen kompletten Namen und auch wie er sich selbst einordnet. Nun spricht der Staatsanwalt davon, dass sich Michael Schwenke verdächtig gemacht hat, weil er in der Nähe des Krankenhauses gewesen ist. Wie ist das herausgekommen?
Dieser Hinweis kam von Maikes bester Freundin Nicole. Die wohnt ja nur so ein paar Gehminuten von diesem Krankenhaus entfernt. Und Nicole wartete an diesem Tag von Maikes Verschwinden dann auf die Rückkehr. Die waren ja zusammen verabredet, wollten zum Shoppen fahren. Sie schaut aus dem Fenster auf den Weg, den Maike Thiel gehen muss und hat sich total gewundert, dass Maike einfach nicht zurückkommt. In dem Moment ist Michael mit einem Auto vorbeigefahren. Beide haben sich auch gesehen. Michael hat noch gegrüßt. Und in der Zeugenvernehmung sagt dann Michael, ja, er war da in der Nähe. Er hätte im Auftrag seiner Mutter einen Zettel bei einer Bekannten einwerfen sollen. Der Briefkasten, der ist nur 300 Meter entfernt da von Nicoles Wohnung. Dann ist er noch ein paar Autoteile kaufen gefahren, hat Erledigungen gemacht. Aber der Staatsanwalt hat uns gesagt, so richtig belegen lassen hat sich das mit dieser Shoppingtour nicht. Deswegen hat er kein Alibi.
Also Michael Schwenke hat kein Alibi für die Tatzeit, das können wir festhalten. Das ist jetzt zwar alleine noch kein Grund, sich verdächtig zu machen, aber er hat aus Sicht der Ermittler auch ein Motiv, das der Staatsanwalt gerade kurz angesprochen hat, die Unterhaltspflichten. Christine Schwenke hat dagegen ein Alibi. Sie kann nachweisen, an einem anderen Ort gewesen zu sein. So erklärt es uns der Staatsanwalt Philipp Schumacher.
Die Mutter Christine S. dagegen hatte vorgesorgt. Sie hatte sich von ihrem Sohn Michael S. zur Arbeit fahren lassen. Sie war definitiv nicht in Hennigsdorf an diesem 3.7.97 und ist erst auch nachmittags von Michael S. dann wieder von der Arbeit abgeholt worden. Christine S. ist in Verdacht geraten, weil wir Zeugenaussagen dann hatten, dass sie ihrem Sohn Michael S. vorgerechnet hatte, in welcher Höhe er wird bis zum 18. Lebensjahr des Kindes zahlen müssen. Das war so eine hohe Summe, die da ausgerechnet worden war. Und im Übrigen hatte Christine S. ja vehement gefordert von Maike Thiel, dass sie das ungeborene Kind abtreibt. Und sie hatte bei einem Treffen vor Zeugen gesagt, dass also in keinem Fall von Seiten der Familie S. hier Unterhalt gezahlt werden wird, sodass natürlich auch klar geworden ist, dass eine sehr starke Motivation bei Christine S. vorhanden war, dass dieses Kind nicht zur Welt kommt.
Der Staatsanwalt umschreibt hier klar die Motivlage, wie sie sich aus Sicht der Ermittler gestaltet. Und wir können auch festhalten, Michael Schwenke hat kein Alibi, seine Mutter hat eins. Trotzdem werden auch gegen Christine Schwenke Ermittlungen aufgenommen. Und beide bestreiten bis heute, dass sie verantwortlich sind für das Verschwinden.
Nein, meine Mutter hat mir nicht vorgerechnet, welche Kosten auf mich zukommen würden. Mir war schon klar, dass man wenn man getrennt lebt, dass man Unterhalt für sein Kind zahlt. Das hat mir meine Mutter nicht vorgerechnet, nein.
Mit meinem Sohn habe ich viel darüber geredet, denn es ist ja eine große Verantwortung, wenn ein noch nicht mal 18-Jähriger dann Vater wird. Wir haben dann gesagt, okay, es sollte erst ein Vaterschaftstest stattfinden, bevor die Tatsache nun endgültig war.
Wenn Sie sich selbst ein Bild machen wollen von den Verurteilten in diesem Fall, liebe Hörerinnen und Hörer, zu sehen sind sie in den Filmen in der ARD-Mediathek von Raffaela Golling und Stefan Rebelein. Die beiden haben dafür recherchiert. Wir sprechen jetzt über die vielen Suchaktionen, die es gegeben hat in diesem Fall. Es sind Suchanzeigen, Flugblätter verteilt worden in Hennigsdorf. Was ist da noch passiert?
Ja, das Besondere an diesem Fall ist ja auch die lange Zeit, die vergangen ist. 1997 ist Maike verschwunden. 2014 dann endete der Gerichtsprozess. Die Polizei hat von Anfang an nicht locker gelassen und wirklich alles abgesucht. Hubschrauber, Polizisten, Aufrufe im Fernsehen. Das war kurz nachdem Maike verschwunden ist. Aber auch wirklich die Jahre danach wurde so viel gesucht, das würde jetzt auch hier den Rahmen sprengen, auch in unserem Film. Aber auch als klar wurde, das ist jetzt kein Vermisstenfall mehr, sondern es wurde dann auch nach einer Leiche gesucht, hat dann auch nochmal die Familie eigene Suchaktionen gestartet. Also 1999 beispielsweise wurde da eine Straße aufgerissen. Das kam daher, dass Michael zum Zeitpunkt von Maikes Verschwinden gerade Azubi war als Straßenbauer. Und damals hatte es da eine Baustelle gegeben. Michael hatte auch eine Garage in der Nähe gemietet. Und zwei Jahre später ist dann diese Straße nochmal aufgerissen worden.
Also ein enormer Aufwand wird da auch teilweise betrieben.
Ja, total. Wahnsinn.
Und in dem Fall muss man hinzufügen, die Familie hatte gar nicht die finanziellen Möglichkeiten und hat hier tatsächlich einen Spendenaufruf veröffentlicht und konnte darüber nur überhaupt diese aufwendigen Grabungsarbeiten finanzieren.
Es wurde auch von der Polizei wirklich ganz viel gesucht. Da wurde sich auch die Frage gestellt, okay, wie, wenn dieser Mord wirklich passiert ist, wie kann man jemanden entsorgen? Die Müllverbrennungsanlage in Berlin wurde begutachtet. Da war dann das Ergebnis, okay, nee, hier kann man wohl niemanden entsorgen, das würde auffallen. Gerade auch im Wald sind dann versteckte Brunnen wieder geöffnet worden und eine wirklich sehr, sehr große Suchaktion gab es auch in der Nähe von Hohenschöpping. Das ist ein Waldstück, hat riesengroß, ein Areal von 7 Hektar. Da wurden mehrere Systeme kombiniert. Also man hatte ein Georadar, ein geomagnetisches System und zusätzlich wurde der Boden von der Polizei perforiert. Also man hat Löcher in diesem Boden gestochen. Die Idee dahinter war, dass wenn es da eine Leiche gibt, dass eben dieser Leichengeruch aufsteigen kann. Und dann wurden extra noch kroatische Cadaver Dogs eingesetzt. Die sind darauf spezialisiert, alte Leichen zu finden, die da schon länger vergraben sind. Aber leider waren alle diese Suchaktionen ohne Ergebnis. Es wurde bis heute nichts gefunden.
Haben diese vielen Suchaktionen auch im Gerichtsprozess später eine Rolle gespielt?
Ja, insofern, als dass es durchaus Kritik seitens der Verteidigung gab hinsichtlich der Art und Weise, wie die Ermittlungsbehörden den Hinweisen auf den Verbleib von Maike Thiel nachgegangen sind. Also hier gibt es schon einige Zeugenaussagen, wo man zu Recht oder zu Unrecht, das können wir uns nicht anmaßen, selbst beurteilen zu wollen, die nicht ausreichend ausermittelt worden sind. Da gab es zum Beispiel ein Ehepaar, das in Hamburg jemanden, der Maike Thiel sehr ähnlich gesehen haben soll, mit einem anderen jungen Mann angetroffen hat. Und die beiden haben sich über Hennigsdorf unterhalten. Und die wurden dann auch besucht, sozusagen, dieses Ehepaar. Und es stellte sich heraus, dass auch der Busfahrer sich genau an dieses Pärchen und die Ähnlichkeit von Maike Thiel erinnern konnte. Und trotzdem wurden diese Zeugen dann vor Gericht nicht zugelassen.
Bis heute ist, das können wir aber sagen, keine Leiche gefunden worden. Gibt es denn im Jahr 2024 doch noch irgendwelche neuen Ansätze, wo die Ermittler jetzt ansetzen könnten?
Nein, leider überhaupt nicht. Also die Familie hofft natürlich nach wie vor, dass sie irgendwann nochmal ein Zeichen bekommen, um auch diesen Ort zu finden, um damit abschließen zu können, diesen Ort zu finden, wo sie trauern können. Aber aktuell gibt es keine Hinweise.
Ihr konntet die Familie ja nicht selbst sprechen oder sie kommt auch nicht selbst in dem Film vor, deshalb. Aber könnt ihr trotzdem ein Bild zeichnen, was die Familie von Maike Thiel in diesem Fall alles durchgemacht hat?
Ja, wir haben altes Archivmaterial sichten können, in dem die Familie auch selber gesprochen hat. Und natürlich, das ist ganz schrecklich für die Familie, diese vielen Jahre der Ungewissheit, was mit Maike und auch ihrer Tochter ja passiert ist. Dann die lange Zeit des Gerichtsprozesses, der hat über ein Jahr gedauert. Der war natürlich auch irgendwie wichtig für die Familie, um das Ganze aufzuklären. Aber man kann sich vorstellen, wie wahnsinnig anstrengend das auch gewesen ist, da den Tätern gegenüber zu sitzen.
Die Familie hat mit dem Prozess nicht nur verbunden, dass hier jetzt die möglicherweise Schuldigen gefunden werden, sondern sie hatten die unendliche Hoffnung, dass hier endlich kundgetan wird, wo ihre Maike ist. Und das ist nicht passiert. Und das war für die Familie offensichtlich sehr frustrierend.
Ja, die haben bis heute keinen Ort zum Trauern und dadurch können sie auch natürlich nicht mit dieser Sache in irgendeiner Form abschließen. Die hätten einfach gerne Gewissheit, ja, wo ihre Tochter jetzt ist. Das haben uns die Anwältin von Maike Thiels Bruder und auch Karin Baum nochmal bestätigt.
Fälle wie dieser zeigen uns auch, wie wichtig es ist, einen gut aufgestellten Lokaljournalismus zu haben. Also diese regionale, lokale Brille zu haben. Durch einen Reporter, Helge Treichel, der ist von Anfang an dabei. Er hat diesen Fall andauernd mitverfolgt und er arbeitet für die Märkische Allgemeine Zeitung. Helge Treichel hat Familie Thiel immer wieder persönlich getroffen.
Dieser Schmerz, den die Eltern empfunden haben, der ist natürlich ungeduldig und diese Ungewissheit. Das bedeutet, dass sie sehr oft bei uns in der Redaktion waren und nachgefragt haben, was ist jetzt, wisst ihr schon was Neues, was können wir noch tun? Sie haben ja dann auch die Belohnungssumme aufgestockt aus privaten Mitteln. Es gab Spenden, es war davon die Rede, dass eine Hypothek aufgenommen wurde. Und dadurch war dann die Belohnungssumme quasi verdoppelt worden.
Nun geht man davon aus, dass die Ermittler alle möglichen Annahmen auch durchgehen. Wir haben gerade diese Beobachtungen aus Hamburg gehört. Ist man wirklich der Frage auch nachgegangen, dass Maike Thiel gar nicht tot ist, dass sie möglicherweise freiwillig verschwunden sein könnte?
Also seitens der Verteidigung gibt es da Zweifel, ob wirklich alle Hinweise und Spuren ordentlich ermittelt wurden. Es gab zum Beispiel die Irritation, dass während des Vorsorgetermins im Krankenhaus die behandelnde Ärztin Maike Thiel darum gebeten hat, direkt im Anschluss einen zusätzlichen Termin in Berlin wahrnehmen zu sollen. Und Maike Thiel hat gesagt, das könne sie nicht machen, weil sie jetzt verabredet sei, mit einem Bekannten an die Ostsee zu fahren. Das irritiert natürlich, wenn man eigentlich weiß, auch von ihrer besten Freundin Nicole, dass man verabredet war zum Shoppen in Berlin, und so nehmen die Ermittler an, dass das sozusagen nur eine Ausflucht von Maike war gegenüber der Ärztin, um jetzt nicht diesen Termin wahrnehmen zu müssen, weil sie lieber shoppen geht. Aber trotzdem hätte man dem ja wirklich mal nachgehen können, wer ist denn der Bekannte? Den gibt es auch tatsächlich, ja, und dessen Eltern haben auch ein Haus an der Ostsee. Aber der wurde lediglich angerufen, hat gesagt, nö, habe ich nicht geplant, und damit war das erledigt. Und so gibt es einige Spuren, die durchaus sozusagen einen aufhören lassen, wo man denkt, ach, und da habt ihr gar nicht so, seid ihr gar nicht in die Tiefe gegangen, und das wurde zumindest von Seiten der Verteidigung auch während des Prozesses immer wieder angemahnt.
Die Polizei sagt aber, sie ist all diesen Hinweisen nachgegangen. Das sagt sie in diesen Fällen dann.
Ja, also die Polizei und Staatsanwaltschaft haben da ganz viel ermittelt, auch alle möglichen Hypothesen durchgespielt, was hätte passiert sein können. Aber es gab einfach keine Hinweise, dass sie weglaufen wollte. Wie gesagt, die ist ohne Geld aus dem Haus gegangen. Wo hätte sie denn hin sollen? Und es gab danach keine Kontobewegungen. Sie hatte auch keine Depressionen. Das ist dann auch geprüft worden. Also alle Alternativen zu diesem Verbrechen sind von den Ermittlungsbehörden wirklich eindeutig nachgegangen worden. Der Staatsanwalt hat dann auch nochmal gesagt, es war ein freiwilliges Verschwinden auszuschließen, ein Suizid auszuschließen. Da hätte man ja auch irgendwann eine Leiche finden müssen. Einen Unfall gab es auch nicht. Man hat dort alles abgesucht. Und ja, wenn man einfach alle Möglichkeiten ausgeschlossen hat, dann bleibt für die Staatsanwaltschaft und die Polizei am Ende nur noch die Möglichkeit, das war ein Verbrechen.
Alle Suchaktionen der Polizei verlaufen erfolglos. Immer wieder wenden sich die verzweifelten Eltern an die Öffentlichkeit. Aber kein Hinweis führt zu ihrer Tochter, zu Maike Thiel. Sehr schnell geraten der Ex-Freund Michael Schwenke und seine Mutter ins Visier der Ermittler. Staatsanwalt Philipp Schumacher erklärt die nächsten Schritte, die auch seine spätere Anklage gestützt haben.
Es ist dann auch eine Hausdurchsuchung im Jahr 1997 durchgeführt worden. Und bei dieser Hausdurchsuchung hat man, soweit ich mich erinnere, im Arbeitszimmer von Christine S. einen Schmierzettel gefunden. Auf diesem Schmierzettel stand unter anderem das Datum 3.7.97 mit der Uhrzeit 8.50 Uhr. Und das entsprach genau dem Termin von Maike Thiel im Krankenhaus. Und es war ohnehin klar, dass Michael S. dort am Krankenhaus war, um Maike Thiel zu treffen. Denn er hatte sich am Vortag nochmal vergewissert bei ihr, dass sie dort auch am 3.7.97 um 8.50 Uhr zum Krankenhaus kommt. Das haben mehrere Zeugen also bestätigt.
Dieser Schmierzettel, von dem der Staatsanwalt da spricht, der da gefunden wird, den können Sie sich auch ansehen, liebe Hörerinnen und Hörer, in der ARD-Mediathek. Ein Detail aus der Ermittlungsarbeit. Aber Michael Schwenke hat auch schon gesagt, er sei gar nicht am Krankenhaus oder im Krankenhaus gewesen. Wie passt das jetzt zusammen?
Michael Schwenke selbst sagt, er habe zwar mit Maike nochmal telefoniert, bevor sie verschwunden ist am Vorabend, aber dass es dabei nicht um den Vorsorgetermin gegangen sei. Er hätte nur gewusst, dass es diesen Termin an dem Tag gibt und dass sie anschließend mit ihrer besten Freundin zum Shoppen verabredet ist. Nun gibt es ja aber diese beiden Zeuginnen, die der Staatsanwalt auch selbst anspricht, die eben von Maike Thiel erfahren haben sollen, dass er extra angerufen hat, um die genaue Uhrzeit zu erfahren. Und so steht hier eben auch am Ende dann, sage ich mal, Aussage gegen Aussage. Und es bleibt dabei in den Vernehmungen, dass eben Michael und seine Mutter Christine Schwenke bestreiten, irgendetwas mit dem Verschwinden von Maike Thiel zu tun zu haben. Und im April 1998 kommt es dann auch zu einem weiteren Verhör von Michael Schwenke durch die Ermittlungsbehörden. Und hier ist es tatsächlich so, dass er plötzlich als Beschuldigter geführt wird, aber nicht ausreichend über seine Rechte aufgeklärt worden ist.
Das beschreibt uns Michael Schwenke selbst.
Also der Verdacht, dass ich als Beschuldigter geführt werde, kam erst im Jahr 98, als ich eine ziemlich lange Vernehmung hatte. Nach 6, 7, 8 Stunden kam der Vernehmungsbeamte zu mir und meinte, Sie haben auch das Recht für auf einen Anwalt, aber ist ja jetzt nicht mehr nötig, wir haben ja schon so lange gesprochen. Und ich war 18 Jahre alt, habe alles so erstmal hingenommen. Was das alles für eine Tragweite noch haben sollte, habe ich erst viele Jahre später erfahren.
Welche Bedeutung hat es denn, dass er zunächst als Zeuge befragt worden ist, aber dann nicht über seine Rechte als Beschuldigter aufgeklärt worden ist?
Naja, das kann man sich natürlich vorstellen, dass es einen Unterschied macht, wenn ich weiß, ups, ich werde hier als Beschuldigter geführt, dann habe ich die Möglichkeit, entweder sofort die Aussage zu verweigern oder mir einen Anwalt zu nehmen. Also ich richte mich ganz anders auf diese Gesprächssituation ein.
Den Ermittlern fehlen nun die eindeutigen Beweise, um Mutter und Sohn zu überführen. Beide bestreiten die Vorwürfe und es fehlt weiterhin ein entscheidender Hinweis auf das Schicksal von Maike Thiel, denn eine Leiche wird nicht gefunden. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin entscheidet deshalb im Juli 2000, dass es nicht reicht für eine Anklageerhebung. Die Ermittlungsansätze seien erschöpft, heißt es in der sogenannten Verfügung. Deshalb werde das Verfahren eingestellt. Wenn Sie dazu die juristischen Details interessieren, liebe Hörerinnen und Hörer, so etwas ist geregelt in der Strafprozessordnung. Das ist der Paragraph 170 Absatz 2 StPO. Das ist aber jetzt auch nur eine vorläufige Einstellung des Verfahrens. Die Ermittlungen können jederzeit wieder aufgenommen werden. Trotzdem für Christine Schwenke ist das zunächst eine gute Nachricht.
Ja, ich hatte das Gefühl nach der Einstellung 2000, dass alles erledigt ist. Erst später habe ich gelesen, dass es auch weitere Eröffnungen und Wiederschließungen des Falles gab, von denen ich nichts mitbekommen habe.
Wie geht es denn jetzt weiter für die Ermittler?
Ab 2011 kommt dann Bewegung in dem Fall. Der Staatsanwalt Philipp Schumacher übernimmt den Fall Maike Thiel und er wird angerufen von Maike Thiels Vater, denn die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY plant da ein Special zum Thema vermisste Kinder. Die haben dann auch über den Fall Maike berichtet, aber auch da gab es keine neuen Hinweise. Trotzdem entscheidet der Staatsanwalt dann nochmal das Verfahren neu aufzurollen, und zwar zusammen mit Kriminalhauptkommissar Thorsten Patschewitz. Das ist der Polizist, der von 1997 an schon in dem Fall ermittelt hat, viele, viele Jahre lang. Und der ist dann auch wieder zurück da in der Mordkommission, und gemeinsam nehmen sie diesen Fall sich nochmal vor. Christine Schwenke und der Sohn werden dann observiert, da werden auch die Telefone abgehört und auch das Grundstück von Christine Schwenke durchsucht. Da wurde ein Fahrzeug sichergestellt, denn es gab die Vermutung, das könnte das Auto sein, mit dem Michael Schwenke am Tag von Maikes Verschwinden da unterwegs war. Aber auch hier gibt es nicht so ein wirklich neues Ermittlungsergebnis.
Und diese Hausdurchsuchung war natürlich für Christine und Michael Schwenke das Signal, ups, ab jetzt geht's wieder los, und das hat wirklich für größere Irritationen gesorgt, weil offensichtlich hatten die Ermittler hier so lange gewartet, bis am frühen Morgen Christine Schwenke zur Arbeit aufgebrochen ist, um dann auf dieses Grundstück zu gehen, anstatt einfach zu klingeln und zu sagen, guten Tag, wir sind hier, wir haben einen Durchsuchungsbeschluss und wir wollen uns mal diese alten Autos anschauen.
Und diese Spurensuche kann man auch gut sehen in euren Filmen. Da sind auch die Aufnahmen der Polizei zu sehen auf diesem Grundstück. Das ist ein Teil, ein Puzzleteil der Spurensuche, was jetzt wieder in Gang kommt. Und dabei werden auch alte Ermittlungsansätze neu angeschaut. Das heißt, alle alten Zeugenvernehmungen werden durchgearbeitet. Staatsanwalt Philipp Schumacher erklärt uns, wie daraufhin eine der Zeuginnen zum wiederholten Mal vorgeladen wird. Es geht um Dominique S.
Es war damals schon relativ klar, dass die Zeugin, die eine Jugendfreundin eben von dem verurteilten Michael S. war, mehr wissen musste, als sie bisher gesagt hatte. Die hat dann eigentlich selbst sehr große Angst gehabt, dass sie dann wohl die Nächste sein könnte, die dann weggefangen wird, und hat sich also nicht getraut, ihr Wissen da der Polizei zu offenbaren. Es war in den ersten Jahren aus meiner Sicht versucht worden, über Druckmittel diese Frau, damals ja noch ein Mädchen, kann man sagen, 17 Jahre war die ja 1997 alt, zu einer Aussage zu bewegen. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Die hat immer komplett zugemacht, hat gar nichts gesagt. Und die Strategie war jetzt, weil man auch wusste, dass die zwischenzeitlich Mutter geworden war, mehr um Verständnis dafür zu werben, wie wichtig es doch auch ist, für die Familie Thiel zu erfahren, was denn damals passiert ist.
Das heißt, die Ermittler verändern jetzt 2012 ihre Vernehmungstaktik. Haben Sie die Zeugin dadurch zu einer Aussage bewegen können?
Also es war tatsächlich so, dass diese Zeugin einbestellt wurde und erst einmal wieder geschwiegen hat und sich nicht äußern wollte. Und es dann zu der Situation kam, dass der männliche Ermittler den Raum verlassen hat und die Zeugin nur noch mit einer Beamtin in diesem Raum war und sich daraus ganz offensichtlich ein Momentum ergeben hat, in dem die Zeugin plötzlich erzählt hat, in dem sie plötzlich aufgemacht hat und unter Tränen berichtet hat, was ihr Michael Schwenke relativ kurz nach dem Verschwinden von Maike Thiel berichtet haben soll. Problematisch an dieser Vernehmung war nur, dass sie mit einem Videogerät aufgezeichnet wurde und da offensichtlich aber der Ton nicht funktioniert hat. Das heißt, es konnte später nicht verwendet werden, also es konnte nicht protokolliert werden, sondern die Ermittlerin hat dann sozusagen ein Gedächtnisprotokoll darüber verfasst. Aber um da weiterzukommen und hier unter Umständen eben den Durchbruch nach so vielen Jahren Ermittlungsarbeit zu haben, wurde die Zeugin gleich nochmal bestellt, 2 Tage später, und hat dann ihre Aussagen letztendlich bestätigt und auch noch erweitert.
Inwiefern belastet sie Michael Schwenke an dieser Stelle?
Sie belastet ihn dergestalt, dass sie eben behauptet, er habe ihr berichtet, dass er etwas mit dem Verschwinden von Maike Thiel zu tun habe, dass dafür auch Geld geflossen sein soll, dass er ihr auch berichtet habe, dass seine Mutter eben, Christine Schwenke, einen Plan gehabt haben soll, dass dieses Kind nicht zur Welt kommt.
Wir sprechen gleich noch genauer darüber, wie so etwas einzuordnen ist. Eine solche Aussage nach so vielen Jahren. Dominique S. belastet Michael Schwenke und er reagiert auch auf die schweren Vorwürfe.
Dominique habe ich mit 12, 13 kennengelernt. Nach der Beziehung mit Maike hatte ich mit Dominique eine Beziehung, dann mal wieder nicht. Dann hatten wir wieder eine Beziehung, dann mal wieder nicht. Es zieht sich so hin bis 2001, wo Dominique in die USA flog und ich sie dort besucht habe, wo sie mir dort noch erzählt hat, ja, was für eine tolle Beziehung wir doch eigentlich hätten und was für ein toller Mann ich bin. Da fiel es mir natürlich auch schwer zu glauben, dass ich ihr 97 erzählt haben soll, dass ich mit dem Verschwinden von Maike etwas zu tun haben soll.
Es bleibt nicht bei einer Zeugin. 2012 wird eine weitere Ex-Freundin von Michael Schwenke von der Polizei befragt. Es geht um Lydia C. Sie und Michael Schwenke waren ab 2008 für 2 Jahre zusammen. Und was sie aussagt, wertet der Staatsanwalt Philipp Schumacher so.
Denn diese zweite Zeugin hat ja sehr glaubhaft, nämlich eine sehr ungewöhnliche Interaktion beschrieben. Es kam immer wieder zu Beziehungsgesprächen, die dann auch nächtelang gedauert haben. Und im Rahmen eines dieser Beziehungsgespräche hatte man auch Drogen konsumiert, LSD, glaube ich, und auch Alkohol konsumiert. Und Michael S. habe sie bekleidet, unter die Dusche gezogen, das Wasser angemacht. Und es sei, wie sie damals gesagt hatte, seine Fassade komplett gefallen. Er sei also sehr emotional gewesen und habe dann unter der Dusche, unter laufendem Wasser, ihr ins Ohr geflüstert, dass er es habe selber machen müssen. Ja? Danach war für mich völlig klar, also so eine ungewöhnliche Situation denkt man sich nicht aus.
Die Aussage von meiner ehemaligen Lebensgefährtin kann ich mir nur so weit erklären. Wir hatten eine toxische Beziehung, die auch ein unschönes Ende hatte. Ja, ich habe mit ihr nie darüber gesprochen, da es nichts zu besprechen gab. Warum sie das so ausgesagt hat, kann ich Ihnen auch nicht sagen.
Die Reaktion von Michael Schwenke auf die zweite Zeuginnenaussage. Die Originalverhörprotokolle aus den Polizeiakten können Sie sich auch anschauen, liebe Hörerinnen und Hörer. In den Filmen, die wir in unseren Shownotes verlinken, 3 Teile sind das ARD Crime Time in der ARD Mediathek. Wie ist das nun einzuordnen, so viele Jahre später solche Aussagen und als erstes auch eine Zeugin, die beim wiederholten Mal ihre Aussage verändert hat?
Ja, wir haben mit der Anwältin der Nebenklage gesprochen, also mit Barbara Petersen, die hat den Bruder von Maike Thiel vor Gericht vertreten. Und sie hat uns gesagt, dass es eine ganz besondere Bedeutung hat, dass diese 2 Zeuginnen aus dem Nahfeld von Michael stammen. Diese beiden Zeugen haben sich auch untereinander nicht gekannt und eben diese Aussagen unabhängig voneinander gemacht. Diese Zeugin waren einmal diese gute Jugendfreundin von Michael und eine Ex-Freundin. Beide kannten ihn über viele Jahre. Und dass man aus diesem nahen Umfeld jemanden hatte, der Michael ja auch wohlgesonnen ist. Da gab es jetzt kein böses Blut danach oder so. Das hat ihm nochmal eine ganz besondere Bedeutung gegeben.
Man muss natürlich hier auch hinzufügen, dass die Verteidiger von Michael Schwenke erhebliche Zweifel an der Glaubwürdigkeit dieser Aussagen haben. Denn alleine wenn ich mir vorstelle, ich weiß nicht mehr, was ich vor einem Jahr gesagt habe, geschweige denn vor 4 Wochen, hier wird wiedergegeben, was vor 15 Jahren in Gesprächen erzählt worden ist. Und die Zeuginnen, vor allen Dingen die erste Hauptbelastungszeugin, die mit Michael Schwenke schon seit ihrem 13. Lebensjahr befreundet war, hat auch selbst im Verhör zugegeben, dass sie teilweise gar nicht mehr weiß, zu trennen zwischen Gesagtem und Gehörtem. Und das natürlich dann zu bewerten, das ist nicht einfach.
Könnte es sein, dass sich die Zeugin auch aufeinander bezogen haben? Also die zweite Zeugin auf die erste Zeugin?
Nein, die beiden kannten sich nicht.
Und wie geht's dann weiter? Gibt es auch Zweifel an den Zeugen? Stefan, du hast es gerade schon berichtet, aber auch von Seiten der Ermittler Zweifel daran, was sie ausgesagt haben?
Also von Seiten der Ermittler gab es da überhaupt keine Zweifel. Für die war diese Aussagen der wirklich lang ersehnte Durchbruch, auf den man so lange Jahre gewartet hat. Auch Staatsanwalt Philipp Schumacher hat uns gesagt, die Aussagen haben sich gegenseitig gestützt und ergänzt. Die haben Ähnliches ausgesagt. Das war total schlüssig. Und man muss ja auch sagen, die beiden haben dann diese vielen Polizeivernehmungen durchgestanden, vor Gericht ausgesagt. Das ist denen total schwer gefallen, da sie dieses Wissen ja auch so lange in sich getragen haben, gerade die Jugendfreundin. Aber sie haben sich trotzdem dazu durchgerungen, auszusagen. Es gibt natürlich diese Geschichte, dass diese eine Zeugin auch Drogen genommen hat, auch in der Nacht, wo quasi Michael ihr das gestanden haben soll. Es gab aber auch dann am nächsten Tag nochmal ein Gespräch zwischen Michael und ihr, als beide sozusagen nüchtern waren. Was dann ja auch nochmal ein Hinweis ist, dass hat sich jetzt jemand nicht irgendwie da im Rausch zusammengesprochen. gewonnen. Also Philipp Schumacher, aber auch diejenigen, die die Zeugen vor Gericht erlebt haben, die Chefin und auch der Richter. Die haben alle zu uns gesagt, die waren so glaubwürdig und wirklich auch Herr ihrer Sinne und haben so klar ausgesagt, dass sie da überhaupt keine Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Zeugen haben.
Man muss hier noch dazu fügen, die zweite Zeugin, die Lebensgefährtin von Michael Schwenke für 2 Jahre ab 2008, hat sogar vor Gericht unter Drogeneinfluss ausgesagt und hat das auch zugegeben, weil sie so aufgeregt war, dass sie sich da sozusagen ein bisschen mit beruhigen wollte. Und das ist natürlich für die damals noch Angeklagten und ihre Verteidiger etwas seltsam, dass auf Basis dieser Zeugenaussagen jetzt unter Umständen eben ihre Mandanten verurteilt werden. Und da jemand nicht nur die Erinnerung aus einem Moment abruft, wo ganz offensichtlich Drogen im Spiel waren, sondern jetzt auch vor Gericht unter Drogeneinfluss diese Antworten gibt. Das Gericht hat es anders bewertet und hat gesagt, nee, die hat klar und deutlich gesprochen und wir können das sozusagen aus eigener Sachkunde sozusagen beurteilen, dass das irgendwie klar und deutlich und verständlich war. Aber die Verteidigung hat trotzdem eingefordert, dass hier ein Glaubwürdigkeitsgutachten eingeholt wird. Das aber wurde vom Gericht abgelehnt, weil man eben aus eigener Sachkunde entschieden hat, dass den beiden Zeugen zu glauben ist.
Ihr habt eben gesagt, es geht auch um Geld bei diesen Aussagen. Welche Informationen bekommen die Ermittler noch von den Zeugen?
Es gab dann plötzlich einen dritten Täter, nämlich Manfred S., einen Bekannten von Christine Schwenke, mit dem sie seit vielen Jahren zu tun hatte, und der soll laut den Ausführungen der einen Zeugin, was sie von Michael Schwenke erzählt bekommen haben soll, mit im Auto gesessen haben und dort verantwortlich gewesen sein für die Tötung von Maike Thiel.
Und er soll dafür bezahlt worden sein?
Ja, es gibt vom Konto von Michael Schwenke Barabhebungen, insgesamt in der Höhe von 4.000 D-Mark. Und er soll dieser Zeugin auch berichtet haben, dass eben dieser Manfred S. zwischen, er konnte sich da nicht mehr erinnern angeblich, 3.000 und 3.500 D-Mark bekommen haben soll.
Können die Ermittler dazu noch weitere Feststellungen machen?
Naja, Michael Schwenke hat behauptet, dass er dieses Geld abgehoben hat, um sich ein Auto zu kaufen. Und dem sind die Ermittler natürlich nachgegangen und haben zumindest feststellen können, dass zum Zeitpunkt rund um das Verschwinden von Maike Thiel dieses Auto noch nicht auf ihn zugelassen worden ist, sondern erst Jahre später.
Am 25. November 2012 werden Michael Schwenke und Manfred S. verhaftet und wegen Mordes an Maike Thiel angeklagt. Durch die Aussagen der Zeuginnen rekonstruieren die Ermittler auch den genauen Tatablauf. Philipp Schumacher, der Staatsanwalt, arbeitet dabei eng zusammen mit der Kriminalpolizei, schildert uns, wie sich die konkrete Tat aus den Ermittlungen darstellt.
Und zwar hat Michael S. auf Veranlassung seiner Mutter Maike Thiel am 3.7.97 am Krankenhaus in Hennigsdorf unter einem Vorwand in sein Auto gelockt und ist dann mit ihr an einen einsamen Ort gefahren. Und auf der Rückbank befand sich der Manfred S. Maike Thiel hat noch um ihr Leben gefleht und der Manfred S. hat aber von hinten versucht, sie zu erwürgen. Das ist ihm aber nicht gelungen. Daraufhin hat Michael S. seinen Arm genommen und hat den Maike Thiel in den Mund gepresst. Und dann hat dieses gemeinsame Vorgehen dazu geführt, dass Maike Thiel dann gestorben ist.
Und es ist auch ja klar geäußert worden, insbesondere von der Jugendfreundin von Michael S., dass Hintergrund der Tat ausschließlich gewesen ist, dass das ungeborene Kind von Maike Thiel nicht zur Welt kommen soll. Und dann ist die rechtliche Beurteilung so, dass das Mordmerkmal der Habgier dadurch erfüllt ist.
Wir fassen das mal kurz zusammen, weil es auch sehr konkret wird in der Beschreibung der Ermittler. Fast 15 Jahre nach dem Verschwinden kommt es zur Mordanklage im Fall Maike Thiel. Das bedeutet, die Ermittler halten es nun für wahrscheinlich, dass es zu einer Verurteilung kommt. Und wir haben gerade diese Schilderungen gehört. Michael Schwenke und Manfred S. fahren mit Maike Thiel an einen einsamen Ort. Der Staatsanwalt wird auch sehr explizit in der Tatbegehung. Wie kommen die Ermittler darauf?
Michael hat seiner langjährigen Jugendfreundin Dominique erzählt, dass sie Maike in einem Auto am Krankenhaus abgeholt haben. Sie sind dann mit ihr wohl in den Wald gefahren und dort ist etwas passiert, soll er gesagt haben. Er wurde dann auch ein bisschen konkreter, dass es wohl gar nicht so einfach ist, einen Menschen einfach so um die Ecke zu bringen, dass es nicht so schnell geht, wie man es im Fernsehen sieht. Maike muss sich wohl gewehrt haben und dabei soll Michael auch eine Bisswunde an seinem Arm davongetragen haben.
Der Staatsanwalt Philipp Schumacher erklärt auch, wie er die Rolle von Christine Schwenke einstuft.
Also aus Sicht von Christine S., die sicher die Planung dieses ganzen Verbrechens vollzogen hat, war, dafür Sorge zu tragen, dass dieser Mord nicht aufgeklärt werden kann. Dass man dann einfach sagen kann, es gibt keine Leiche, wo keine Leiche ist, ist kein Mord. Und jedenfalls wird das nicht zu beweisen sein.
Wie sollte es da eine Verurteilung geben können? Wir hatten nichts damit zu tun.
Und diese Hypothese von Christine S. ist nicht aufgegangen, weil eben doch noch so zahlreich die Indizien dann am Ende ermittelt werden konnten, dass wir einen Indizienring hatten, der keinen anderen Schluss mehr zugelassen hat, als dass Michael S. die Tat mit dem Bekannten seiner Mutter begangen hat, und zwar auf Veranlassung von Christine S.
Die beiden Verhafteten schweigen gegenüber den Ermittlern zu den Tatvorwürfen. 3 Monate später wird dann auch Christine Schwenke verhaftet und wegen Anstiftung zum Mord angeklagt. Wie reagiert die Familie von Maike Thiel nun auf diese neuen Entwicklungen?
Ja, Helge Teichel, der Lokalreporter, der diesen Fall ja jahrelang begleitet hat, auch war damals vor Ort bei Familie Thiel. Und die Mutter von Maike hat ihm wohl gesagt, dass sie 15 Jahre auf diesen Tag gewartet haben.
Denn Familie Thiel ist eigentlich schon spätestens ab 1998 davon ausgegangen, dass Michael und Christine Schwenke verantwortlich sind für das Verschwinden ihrer Tochter.
Der Gerichtsprozess beginnt am 13. Mai 2013 vor dem Landgericht Neuruppin. Angeklagt sind Michael Schwenke, Christine Schwenke und Manfred S. Er soll der Vater von Maikes ungeborenem Kind gewesen sein und sie umgebracht haben, damit er keinen Unterhalt zahlen muss, heißt es in den Ermittlungsakten. Seine Mutter wird verdächtig, die Tat geplant zu haben, und schwer belastet wird auch Manfred S. Wie sieht das Verfahren gegen ihn aus?
Also gleich am ersten Hauptverhandlungstag entscheidet das Gericht, dass Manfred S., der dritte Angeklagte, vom Prozess ausgeschlossen wird. Und warum das passiert ist, das erklärt uns im Film tatsächlich der Richter Gerd Wegner.
Er war so gebrechlich, sodass er also einem Verfahren kaum folgen konnte und sich nicht selbst verteidigen konnte. Ne? Deshalb haben wir dann das Verfahren gegen ihn abgetrennt und dann später auch wegen Verhandlungsunfähigkeit eingestellt. Die Bedeutung für den Prozess war nicht so gravierend, weil, wie sich auch im Nachhinein herausgestellt hat, er hätte geschwiegen, eisern geschwiegen, wie auch die anderen Angeklagten eisern bis zuletzt geschwiegen haben, nicht zur Sache ausgesagt haben.
Das ist der Richter in diesem Prozess, Gerd Wegner. Also es gibt genauso wie bei der Polizei auch vor Gericht keine Aussagen. Es bleibt dabei auch, dass die Ermittler keine Leiche finden. Was sind denn nun die zentralen Punkte, um hier zu einem Urteil zu kommen?
Ja, Michael S. wurde ja von Nicole zum Zeitpunkt von Maike Thiels Verschwinden ganz in der Nähe des Krankenhauses gesehen, und für die Stunden danach hat er auch kein wirkliches Alibi.
Dann gibt es eben das Motiv, dass keine Unterhaltszahlungen geleistet werden sollten und dass Christine Schwenke vor Zeugen gesagt haben soll, dieses Kind komme nicht zur Welt.
Ein Indiz sind auch um die 4000 D-Mark, die von Michaels Konto verschwunden sind, und dieser Notizzettel, auf dem der Termin notiert war, von dem Michael ja behauptete, er wusste die genaue Uhrzeit nicht.
Und dann natürlich ganz zentral die Aussagen der beiden Belastungszeuginnen, denen Michael Schwenke von seiner Tat berichtet haben soll.
Ihr habt eben auch schon erwähnt, dass die Glaubwürdigkeit der beiden geprüft werden sollte. Wie findet das genau statt?
Also während des Prozesses fand es eben überhaupt nicht statt. Die Verteidigung hat beantragt, dass unbedingt und bitte ein Glaubwürdigkeitsgutachten eingeholt werden soll in Bezug auf die beiden Hauptbelastungszeuginnen. Und das Gericht hat das abgelehnt mit der Begründung, aus eigener Sachkunde hierüber entscheiden zu können, ob die Glaubwürdigkeit gegeben ist oder nicht. Dieses Thema macht dann tatsächlich noch Jahre nach der Verurteilung, jetzt ist sozusagen Furore, weil Christine Schwenke als Verurteilte aus dem Gefängnis heraus hunderte Briefe schreibt, um unbedingt jemanden zu finden, der ihr dabei hilft, dass ihr Fall nochmal irgendwie aufgenommen wird. Und dabei stößt sie auf einen Gutachter, Professor Schade, der für sie dann tatsächlich ein aussagepsychologisches Gutachten über die Glaubwürdigkeit der beiden Hauptbelastungszeuginnen erstellt.
Diesen Gutachter bezahlt sie auch selbst später als Verurteilte. Wir machen aber nochmal den Sprung zurück in diesen Gerichtsprozess, bevor sie dann verurteilt wird. Wie ist denn die Familie von Maike Thiel vor Gericht aufgetreten?
Ja, die Eltern von Maike Thiel, die Schwester und der Bruder, die hatten jeweils eigene Anwälte. Die Familie war auch an allen 46 Prozesstagen anwesend. Barbara Petersen hat beim Prozess den Bruder von Maike als Anwältin begleitet und sie hat in unserem Film auch ausführlich darüber gesprochen, wie wichtig dieses Verfahren für die Familie war. Denn die wollten einfach Gewissheit, was mit Maike passiert ist.
Eine der Hauptbelastungszeuginnen ist Dominik S. Sie spricht vor Gericht auch über eine Narbe am Unterarm von Michael Schwenke. Und der Richter Gerd Wegner erinnert sich daran.
Diese Hauptzeugin, die hatte ja bekundet, dass der Angeklagte, jetzt hier Verurteilte, am Unterarm, am linken Unterarm eine Bisswunde gehabt habe, die sich dann auch zu einer Narbe entwickelt habe. Und wir waren natürlich daran interessiert, zu erfahren, ob diese Narbe noch da ist. Nun war unterdessen allerdings der gesamte Arm vom Verurteilten, damaligen Angeklagten, tätowiert und man konnte eigentlich also mit bloßem Auge nichts sehen.
Das erfordert also weitere Untersuchungen, um dazu etwas herauszubekommen. Wie ist es zu dieser Bisswunde gekommen und gibt es sie überhaupt?
Also laut Aussagen der Zeuginnen ist es zu dieser Bisswunde gekommen im Todeskampf von Maike Thiel. Angeblich soll es ja so gewesen sein, dass Manfred S. hinten im Auto saß, vor ihr auf dem Beifahrersitz Maike Thiel und er hat sie versucht zu erdrosseln. Weil das offensichtlich nicht funktioniert hat, fing Maike Thiel an, sich nicht nur zu wehren, sondern auch um ihr Leben zu betteln, woraufhin Michael Schwenke mit dem linken Unterarm, er saß auf dem Fahrersitz, ihr den Mund zugedrückt haben soll und da soll sie wiederum ihn reingebissen haben. Also so die Genese dieser Bisswunde und es wurden dann in diesem Fall tatsächlich Sachverständigengutachten eingeholt und das Ergebnis war letztendlich für alle Beteiligten unbefriedigend, weil man hat festgestellt, jo, eine Narbe können wir nicht sehen, aber wir können auch nicht ausschließen, dass es da mal eine gegeben hat.
Inwiefern das noch eine wichtige Rolle spielt in diesem Fall Maike Thiel, darauf gehen wir noch genauer ein, wenn wir über die Strategie zur Wiederaufnahme sprechen. Nach 14 Monaten Prozess, insgesamt 46 Verhandlungstagen, kommt es zu einer Entscheidung. Das Landgericht Neuruppin urteilt am 9. Juli 2014. Die beiden Angeklagten werden wegen Mordes und Anstiftung zum Mord zu lebenslangen Freiheitsstrafen schuldig gesprochen. Wie lässt sich so ein Mord ohne Leiche beweisen? Wir sind in einem Indizienprozess gewesen. Also welche Indizien gibt es, die dann auch im Urteilsspruch genannt werden?
Ja, da gibt es so einen ganzen Indizien-Sing, sagt die Staatsanwaltschaft. Also die ganze Vorgeschichte spielt da natürlich auch mit ein. Ja, Michael Schwenke und seine Mutter, die wollten beide nicht, dass dieses Kind zur Welt kommt und er wollte auch keinen Unterhalt zahlen. Dann wurde Michael ja zum Tatzeitpunkt im Auto in der Nähe des Krankenhauses gesehen, ohne Alibi. Von seinem Konto sind 4.000 Mark verschwunden. Dann gibt es noch den Notizzettel mit dem notierten Termin. Und ganz wichtig sind natürlich die beiden Zeuginnen, die sagen, er hat uns den Mord gestanden und die auch da detailliert davon erzählen konnten. Man muss da immer sagen, ja, Indizien sind mittelbare Beweise, also Hinweise auf einen Sachverhalt, der aber nicht zwingend so passiert ist. Da gibt es dann juristisch gesehen in einem Indizienprozess, das ist in § 261 der Strafprozessordnung geregelt, die freie sichterliche Beweiswürdigung. Also das Gericht muss zur Überzeugung gelangen, dass ein Angeklagter schuldig ist, dann kann der auch verurteilt werden. Es braucht nicht diesen Beweis, diesen Fingerabdruck, den Zeugen, der daneben stand, sondern das Gesicht muss von der Schuld der Angeklagten überzeugt sein.
Und wir als Filmemacher sind natürlich juristische Laien. Und für mich war das aber tatsächlich eine der größten Motivationen, mich mit diesem Thema auseinandersetzen zu dürfen, als ich endlich dem Richter gegenüber saß und ihn fragen durfte nach diesem Wieso nicht im Zweifel für die Angeklagten, weil für mich einfach keine Leiche, kein Tatort, keine DNA, keine Geständnisse und trotzdem dieses so eindeutige Urteil, das dann ja auch durch die Revision gegangen ist, also durch die höchste Instanz, die bestätigt hat, ja, dieses Urteil ist rechtskräftig und das fand ich dann sehr spannend, wie der Richter darauf reagiert hat.
Bei der Beweiswürdigung spielt natürlich immer dieser sogenannte Zweifelssatz eine Rolle, in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Das bedeutet jetzt aber im Grunde nur, dass vernünftige Zweifel vorhanden sein müssen, wenn es darum geht, den Angeklagten freizusprechen. Denn Zweifel können immer konstruiert werden. Es kann ja dann doch mal anders gewesen sein. Also die Zweifel müssen sich tatsächlich, die müssen tatsächlich am Ende noch bleiben. Das war hier nach umfassender Beweiswürdigung nicht der Fall. Also die sogenannten Indizienprozesse, die haben es in sich. Und jemanden allein aufgrund von Indizien zu verurteilen, ist auch schwierig. Deswegen hat die Sache auch so lange gedauert und wurde auch so ausführlich verhandelt. Wenn man allerdings dann als Gericht zu der Überzeugung kommt, die Wahrheit gefunden zu haben und keine vernünftigen Zweifel bleiben, dann wird halt verurteilt.
Also zum Thema im Zweifel für den Angeklagten finde ich es auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass sehr wohl Zweifel an den einzelnen Indizien bestehen dürfen. Dieses im Zweifel für den Angeklagten bezieht sich dann auf die Schuld des Angeklagten, nachdem vor Gericht alle Beweise, Hinweise vorgetragen wurden, nachdem jeder gesprochen hat, ne? Ganz am Ende, nach dieser Beweisaufnahme, zieht sich das Gericht zurück und die entscheiden dann eben über Schuld und Unschuld. Und erst zu diesem Zeitpunkt kommt dieses im Zweifel für den Angeklagten zum Tragen. Ne? Ganz am Ende darf einfach kein Zweifel mehr an der Schuld bestehen. Und der Richter hat uns gesagt, das war hier nicht der Fall. Der hatte keinen Zweifel. Diese ganzen Puzzleteile haben sich am Ende so zusammengesetzt, dass es einfach nur so gewesen sein konnte.
Und interessanterweise muss man sagen, dass selbst die Verteidiger nicht davon ausgegangen sind, dass hier im Zweifel für ihre Angeklagten entschieden würde und das auch dementsprechend gar nicht anmerken, sondern die sind ja wirklich inklusive ihrer Mandanten bis zur Urteilsverkündung davon ausgegangen, dass sie freigesprochen werden.
Nun gab es dieses Urteil und es ist auch letztinstanzlich entschieden worden, das habt ihr auch schon gesagt, 2015 beim BGH, der Bundesgerichtshof in Karlsruhe ist das, abgelehnte Revision und alle Rechtsmittel sind damit ausgeschöpft, das Urteil ist rechtskräftig. Das ist ein hohes Gut im deutschen Strafrecht, denn dadurch soll der sogenannte Rechtsfrieden entstehen. Und das ist ein Grundsatz, der aber auch durchbrochen werden kann. Wenn ein Verurteilter, eine Verurteilte alles wieder neu aufrollen möchte, dann geht das über ein sogenanntes Wiederaufnahmeverfahren, also einen erneuten Prozess. Es wird alles nochmal von vorne verhandelt. Und wie das ins Rollen kommt, ist auch in der Strafprozessordnung ganz klar geregelt. Wie aufwendig ist so etwas, ein Wiederaufnahmeverfahren?
Ja, die Hürden für eine Wiederaufnahme sind in Deutschland sehr hoch. 98% aller Anträge werden tatsächlich von den Gerichten abgelehnt. Die Anwälte, die damit zu tun haben, behaupten immer, das hätte in erster Linie damit zu tun, dass die Gerichte in erster Linie mal so überlastet sind und jetzt einen eigentlich abgeschlossenen Fall nicht nochmal aufrollen wollen. Und zweitens, dass sie sich natürlich in ihrer Fehlerhaftigkeit auch nicht in der Öffentlichkeit präsentieren wollen, im Sinne von, wir haben hier ein Fehlurteil getroffen. Deshalb, die Hürden sind sehr hoch und was es braucht, ist wirklich ein neuer Beweis. Also ein Beweis, der noch nicht vorlag, als der Prozess war. Und so ein neuer Beweis, der muss natürlich mal gefunden werden. Und selbst wenn man ihn gefunden hat, heißt es noch nicht, dass deshalb dann dem Wiederaufnahmeantrag stattgegeben wird.
Es geht jetzt hier um die Frage nach der Narbe. Da dreht sich der neue Beweis drumherum. Wichtiger Ansatzpunkt, wie geht es mit dieser Frage hier weiter, ob es ein neues Wiederaufnahmeverfahren gibt?
Der Hamburger Rechtsanwalt und Wiederaufnahmeexperte Dr. Gerhard Strate vertritt seit 2020 Christine Schwenke. Und er sagt, dieses Urteil gegen seine Mandantin und ihren Sohn hätte so nie gefällt werden dürfen. Auslöser für ihn, diesen Fall zu übernehmen, war das Glaubwürdigkeitsgutachten von Professor Schade, das Christine Schwenke 2019 in Auftrag gegeben hatte. Denn das kommt zu dem klaren Schluss, die Aussagen der beiden Belastungszeugen haben keine Beweiskraft. Und das hat ihn überzeugt. Er hat auch persönlich mit Professor Schade dazu gesprochen und er hat gesagt, ey, den Fall müssen Sie bitte übernehmen. Und er ist so, dass er auch sich tatsächlich nur eines Falles annimmt, wenn er Chancen auf Erfolg sieht, weil er sagt, das kostet manchmal so viele Jahre, das investiere ich nicht, weil ich arbeite in solchen Fällen in der Regel pro bono, wenn ich denke, das hat eh keine Chance auf Erfolg. Und sein Kollege, der Berliner Anwalt Lawrence Desnitza, der Michael Schwenke vertritt, der hat sozusagen jahrelang recherchiert, was gibt es denn unter Umständen für neue medizinische Möglichkeiten und Methoden, um nachweisen zu können, ob es diese Narbe tatsächlich gegeben hat oder nicht gegeben hat. und ist fündig geworden bei einer Methode, die nennt sich optische Kohärenztomographie, wird normalerweise in der Früherkennung von Hautkrebs angewandt und hat in Berlin einen darauf spezialisierten Hautarzt gefunden, den er dann sozusagen im Auftrag seines Mandanten Michael Schwenke mit einem neuen Gutachten beauftragt hat.
Das ist der Dermatologe Viktor Czajka. Er war viele Jahre als leitender Oberarzt an der Hautklinik der Charité in Berlin tätig. Er hat dieses neue Gutachten erstellt. Die Kosten dafür trägt übrigens Michael Schwenke selbst. Und sein tätowierter Arm wurde im Sommer 2022 in der JVA Tegel unter die Lupe genommen. Das berichtet uns der Hautarzt selbst.
Das gesamte fragliche Areal wurde ganz minutiös durchgeführt. Gescannt und die Antwort war ganz klar, dort waren keine Narbenzüge sichtbar. Das zweite ist die Frage, kann eine nach Jahren sichtbare Narbe plötzlich wieder spurlos verschwinden? Die Antwort ist nein, das kann sie definitiv nicht. Eine Bisswunde, wie ja auch hier beschrieben, blutkrustig und mit wahrscheinlich hoher Beißkraft im Todeskampf zugefügt, kann nicht nach 3 und 10 Jahren sichtbar sein und dann wieder plötzlich spurlos verschwinden. Daraus ergibt sich die Schlussfolgerung, eine solche Bissnarbe als Folge einer Bisswunde kann es hier im Bereich des Arms von Herrn S. nie gegeben haben.
Das heißt, wenn diese Narbe tatsächlich nie existiert hat, könnte das für die Verurteilten ein lang ersehnter Schlüssel zur Freiheit sein?
Absolut, denn das Gutachten von Dr. Czajka kommt tatsächlich zu dem eindeutigen Ergebnis, diese Narbe hat es niemals gegeben. Weder in klein, noch in mittel, noch in groß. Dort war niemals eine Bissnarbe.
Und das durch dieses neuartige Verfahren, was es ja zur Zeit des Gerichtsverfahrens noch nicht gegeben hat.
Es hat es schon gegeben, aber es war noch nicht bekannt, weil es ist ein sehr kostenintensives Verfahren, was in erster Linie eben in der Krebsfrühvorsorge eingesetzt wird. Und wenn jetzt feststeht, diese Narbe hat es niemals gegeben, dann stellt das natürlich die Aussagen der beiden Zeuginnen komplett in Frage. Weil man zu Recht sagt, wer einmal lügt. Also wenn sie in diesem Punkt, wo sie behaupten, diese Narbe nicht nur kurz nach dem Verschwinden von Michael Thiel, sondern auch noch Jahre später gesehen zu haben, offensichtlich nicht die Wahrheit sagen. Wann haben sie die Wahrheit gesagt? Wann haben sie nicht die Wahrheit gesagt? Und das ist der Ansatz, wo die beiden Anwälte glauben, tatsächlich einen neuen Beweis haben, der dazu führt, dieses Urteil ins Wanken zu bringen und den Fall nochmal neu aufzurollen.
Naja, dazu muss man sagen, nur die eine Hauptbelastungszeugin hat diese Narbe gesehen und davon gesprochen, die andere nicht. Es gab dann noch eine dritte Zeugin, noch eine Ex-Freundin von Michael Schwenke, die auch nochmal von der Narbe gesprochen hat. Das muss man auch nochmal einordnen, ja, dass dieses ganze Urteil mit der Frage nach der Narbe in Frage steht, das ist die Hypothese der Verteidiger, der Schwenkes. Das muss ein Gericht beurteilen, ob damit wirklich diese gesamte Glaubwürdigkeit der Aussage dieser Zeugin im Zweifel steht oder wie man überhaupt dieses Indiz der Narbe bewertet ist. Wie wichtig ist das überhaupt?
Damit hat Raffaela absolut recht, der Punkt. Und das ist für unsere 3 Folgen Crime Time natürlich auch so toll, dass wir auch den damaligen Richter mit diesem Ergebnis des Gutachtens konfrontiert haben und gefragt haben, wie ist es denn, wenn es diese Narbe nie gegeben hat? Und seine Antwort war sehr spontan, er war darauf nicht vorbereitet und hat gesagt, dann müsste man die Glaubwürdigkeit dieser beiden Zeuginnen nochmal überprüfen.
Ihr habt gerade gesagt, es muss nun ein Gericht entscheiden zu diesem Wiederaufnahmeantrag. Wann ist denn mit einer Entscheidung dazu zu rechnen?
Die Anwälte haben den Antrag für ein Wiederaufnahmeverfahren 2023 beim Landgericht Neuruppin eingereicht. Dieses hat es, um Unabhängigkeit zu wahren, an das Landgericht Cottbus weitergereicht. Von dort wurden dann Stellungnahmen seitens der Staatsanwaltschaft, aber auch der Nebenklage eingeholt und die Anwälte von Michael und Christine Schwenke hatten jetzt wiederum die Möglichkeit, auf diese Stellungnahmen nochmal Stellung nehmen zu dürfen und man geht davon aus, dass es noch im Laufe von 2024 zu einer Entscheidung des Landgerichts Cottbus kommt.
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es wird beschlossen, ja, es wird ein Wiederaufnahmeverfahren geben. Das heißt, die sogenannte Hauptverhandlung wird dann wiederholt. Heißt das dann auch, die Verurteilten sind gar nicht mehr verurteilt und werden dann vorläufig freigelassen?
Das Gericht müsste dann darüber befinden, ob die Verurteilten vor und während eines neuen Prozesses inhaftiert bleiben oder nicht. Bis zum Ende eines solchen neuen Prozesses wären sie aber auf alle Fälle weiterhin schuldig. egal ob sie dann als Freigänger daran teilnehmen oder als Inhaftierte.
Wir dürfen also, egal ob wir juristische Laien sind oder juristische Experten, die uns auch zuhören hier in ARD Crimetime, sehr gespannt sein, wie hier entschieden wird über diesen Wiederaufnahmeantrag. Jetzt, wo wir hier zusammensitzen im Mai 2024, ist er noch nicht entschieden. Aber die Frage nach einem neuen möglichen Prozess beschäftigt auch die Familie von Maike Thiel. Sollte es tatsächlich dazu kommen, könnte sie also immer noch nicht abschließen mit diesem so schmerzhaften Fall, mit dieser schmerzhaften Geschichte. Rechtsanwältin Barbara Petersen hat den Bruder von Maike Thiel bei der Nebenklage begleitet.
Für meinen Mandanten ist es tatsächlich sehr umwälzend und kaum auszuhalten, die Idee, dass das jetzt nochmal verhandelt werden könnte. Also ich glaube, am allerschlimmsten bis heute ist für die Familie, dass Maike nie gefunden wurde. Dass das einfach den Abschluss mit dieser Tat nahezu unmöglich macht. Und das ist natürlich eine unfassliche Belastung für die gesamte Familie ist, bleibt.
Vielen Dank für eure Einschätzungen, die diesen Fall ja auch so spannend machen, hier zu hören in ARD Crimetime. Die Recherchen zu diesem Fall Raffaela Golling und Stefan Riebelein.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ganz herzlichen Dank.
Und eure Filme sind zu sehen in ARD Crimetime, mörderisches Duo, eine Schwangere verschwindet spurlos. Diese Filme verlinken wir in unseren Shownotes. Mein Name ist Felix Gebhardt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bei Kritik oder Fragen zu unserem Podcast freuen wir uns auf eine E-Mail und schreiben auch gerne zurück. crimetime@mdr.de. Die Adresse und alles Weiterführende aus diesem Podcast finden Sie im Beschreibungstext zu dieser Folge. Und die nächste von uns gibt es am 15. Juni. Da sprechen wir über einen Doppelmörder aus Mansfeld. Und zum Schluss haben wir noch eine Empfehlung, wenn Sie sich für Musikgeschichte interessieren. Es geht um eine Galionsfigur des 90er-Jahre-Techno. Rest in Excess, das kurze Leben von Techno-Legende Mark Spoon. Ein Junge aus Hessen, der eine Weltkarriere hinlegt und tief abstürzt. Er wird tot in seiner Wohnung gefunden. Wie konnte es so weit kommen? Das hören Sie im Podcast Rest in Excess, werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall, wo es etwas zu hören gibt.
Das war ARD Crimetime. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.